So, herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar Fit und Fundiert von Primetime Fitness. Hier dreht sich alles um Training, Ernährung und Gesundheit. Mein Name ist Thomas Kani. Ich arbeite als Dozent an einer privaten Hochschule und seit fast 10 Jahren bei Primetime Fitness. Ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind. Wir sprechen heute über ein Thema, das jede Frau früher oder später betrifft, über das dennoch erstaunlich wenig gesprochen wird, die Wechseljahre. Allein dieses Wort löst bei vielen Frauen gemischte Gefühle aus. Manche denken sofort an Hitzewallungen, andere an Schlafstörungen, Gewichtszunahme, Muskelabbau oder Stimmungsschwankungen oder daran, dass der Körper plötzlich nicht mehr so funktioniert wie früher. Viele erleben sogar das Gefühl, gegen ihren eigenen Körper arbeiten zu müssen. Und genau deshalb möchte ich heute mit einem großen Irrtum aufräumen. Die Wechseljahre sind keine Krankheit. Sie sind auch kein Zeichen dafür, dass der Körper abbaut. Sie sind vielmehr eine biologische Umstellung. Und wie jede Umstellung bedeutet das vor allem eins, der Körper braucht neue Strategien. Die wichtigste Botschaft des heutigen Abends: Ich möchte Ihnen einen Gedanken mitgeben, der euch hoffentlich nie wieder, den ihr nie wieder vergesst. Wechseljahre entscheiden nicht darüber, wie stark wir altern. Sie entscheiden lediglich darüber, wie wichtig Training jetzt wird. Stellt euch euren Körper wie ein modernes Unternehmen vor. Über viele Jahre lief dieses Unternehmen nahezu perfekt. Alle Abteilungen arbeiten zusammen, die Kommunikation funktionierte, alle wussten, was sie zu tun haben. Dann kündigt plötzlich die Geschäftsführerin. Nicht von heute auf morgen, sondern langsam. Immer häufiger fehlt sie. Entscheidungen werden verzögert. Einige Mitarbeiter arbeiten langsamer. Andere verstehen die Signale nicht mehr richtig. Genau das passiert in den Wechseljahren. Die Geschäftsführerin, die heißt Östrogen. Und Östrogen ist viel mehr als ein Sexualhormon. Es ist einer der wichtigsten Organisatoren unseres Körpers. Östrogen beeinflusst die Muskulatur, die Knochen, das Gehirn, das Herz-Kreislauf-System, Fettstoffwechsel, Blutzucker, Schlaf, Stimmung, Haut, Bindegewebe, Blutgefäße.
Irgendwie spinnt das Internet.
Und die Immunfunktion. Wenn dieser Manager nach und nach seine Arbeit beendet, geraten viele Prozesse zunächst aus dem Gleichgewicht. Die gute Nachricht lautet jedoch: Training übernimmt einen Teil dieser Aufgaben. Bewegung wird zum neuen Manager, nicht vollständig, aber erstaunlich wirkungsvoll. Die Lebenserwartung von Frauen liegt heute in Deutschland ungefähr bei 83 Jahren. Das durchschnittliche Alter der Menopause liegt etwa bei 51. Das bedeutet, fast ein Drittel des Lebens verbringen Frauen nach den Wechseljahren. Die entscheidende Frage lautet also: Wie möchten Sie diese Jahrzehnte verbringen? Mit Schmerzen, mit Unsicherheit, mit Osteoporose, mit Muskelabbau oder aktiv, stark, mobil und unabhängig? Eine Zahl, die nachdenklich macht: Die WHO schätzt, dass Bewegungsmangel zu den 4 größten vermeidbaren Todesursachen weltweit gehört. Gleichzeitig zeigen zahlreiche Studien, bereits 2 bis 3 Krafttrainingseinheiten pro Woche verändern den Alterungsprozess messbar. Das gilt besonders für Frauen nach der Menopause. Der Körper ist wie ein Haus. In jungen Jahren arbeiten ständig Handwerker. Sie reparieren, sie streichen, sie tauschen kaputte Ziegel aus. Mit den Wechseljahren werden diese Handwerker weniger. Es gibt 2 Möglichkeiten. Man kann das Haus sich selbst überlassen oder man engagiert neue Fachkräfte. Und diese Fachkräfte, die heißen Krafttraining, Bewegung, ausgewogene Ernährung und Schlaf. Doch schauen wir uns erstmal an, was passiert bei den Wechseljahren. Viele glauben, die Menopause beginne plötzlich. Das stimmt aber nicht. Sie ist vielmehr das Ende von einem langen Prozess. Bereits ungefähr zwischen dem 40. und 45. Lebensjahr beginnen die ersten hormonellen Veränderungen. Der Eisprung wird unregelmäßig. Progesteron sinkt. Später beginnt auch das Östrogen zu schwanken. Nicht kontinuierlich, sondern wie eine Achterbahnfahrt. Ein Monat hoch, ein Monat niedrig. Diese Schwankungen erklären viele Beschwerden. Besser als der eigentliche Östrogenmangel. Die typischen Veränderungen sind, man schläft schlechter, man braucht eine längere Regeneration, man hat Stimmungsschwankungen, eine geringere Belastbarkeit, mehr Heißhungerattacken, Wassereinlagerungen, Gewichtsschwankungen. Viele Frauen glauben nun, ich trainiere falsch. Dabei verändert sich schlicht die Biologie. Die Menopause beschreibt lediglich den einen einzigen Zeitpunkt, und zwar 12 Monate nach der letzten Regelblutung. Das Durchschnittsalter liegt, wie gesagt, in Deutschland ungefähr bei 51 Jahren. Danach beginnt eine neue Lebensphase, die sogenannte Postmenopause. Jetzt bleiben die Östrogenspiegel dauerhaft niedrig und genau jetzt entscheidet sich, wie Muskulatur, Knochen, Herz, Gefäße und Gehirn bleiben. Warum sinkendes Östrogen so viele Organe betrifft, früher dachte man, Östrogen sei hauptsächlich für die Fortpflanzung zuständig. Heute wissen wir, Östrogenrezeptoren finden sich nahezu überall im Körper, unter anderem in Muskeln, in Knochen, im Gehirn, im Herzen, in Blutgefäßen, in der Leber, im Fettgewebe, in den Sehnen, in den Bändern, in der Haut. Und deshalb verändern die sich während der Wechseljahre nicht nur der Zyklus, es verändert sich praktisch der gesamte Stoffwechsel. Eine große Übersichtsarbeit von Greising et al. Von 2009 zeigte bereits, dass der Rückgang der Östrogene direkte Auswirkungen auf die Muskelqualität, die Regeneration und Leistungsfähigkeit besitzt. Neuere Arbeiten bestätigen dies eindrucksvoll. Eine Übersichtsarbeit von Di Stefano und Gutblaster von 2023 beschreibt, dass regelmäßiges Krafttraining viele dieser Veränderungen teilweise kompensieren kann. Das heißt also, regelmäßiges Krafttraining kompensiert einmal die Muskelkraft, verbessert die Insulinsensitivität, die Mitochondrienfunktion und der Stoffwechsel verbessern sich bei deutlich niedrigeren Östrogenspiegeln. Das heißt, die Botschaft lautet, nicht die Hormone allein bestimmen den Alterungsprozess, der Lebensstil entscheidet mit. Stellen wir uns zwei gleich alte Frauen vor. Beide erleben mit 50 Jahren die Menopause. Die erste Frau hört auf zu trainieren. Jetzt lohnt es sich sowieso nicht mehr. Die zweite beginnt mit Krafttraining. Mit 70 treffen sich beide wieder. Die eine braucht Hilfe beim Einkauf, die andere spielt mit ihren Enkeln Fußball. Der Unterschied sind keine besseren Gene, der Unterschied sind 20 Jahre Bewegung. Die Wissenschaft bestätigt das genau. Eine Untersuchung der Harvard Medical School zeigt, dass körperliche aktive Frauen länger ihre Selbstständigkeit erhalten als körperlich inaktive Frauen. Nicht nur das, auch die Wahrscheinlichkeit, pflegebedürftig zu werden, nimmt deutlich ab. Die Wechseljahre sind nicht der Beginn des körperlichen Abbaus, sie markieren vielmehr den Zeitpunkt, an dem Training zur wichtigsten Gesundheitsvorsorge überhaupt wird. Oder anders gesagt, vor den Wechseljahren verbessert Training die Gesundheit, nach den Wechseljahren schützt Training die Gesundheit. Das ist ein entscheidender Unterschied. Ich habe das Webinar in mehrere Kapitel aufgeteilt. Im ersten Kapitel haben wir darüber gesprochen, dass die Wechseljahre keine Krankheit sind, sondern eine biologische Umstellung. Gleichzeitig haben wir gesehen, dass Bewegung in dieser Lebensphase wichtiger ist als jemals zuvor. Jetzt beschäftigen wir uns mit einem der häufigsten Sätze, die ich in den Vorträgen höre. Ich esse eigentlich mehr als früher und trotzdem nehme ich zu. Vielleicht kennen Sie dieses Gefühl selbst. Die Waage zeigt plötzlich 2, 3 oder 5 Kilo mehr. Die Lieblingshose spannt, obwohl sich an der Ernährung scheinbar kaum etwas geändert hat. Viele Frauen reagieren darauf mit Schuldgefühlen. Ich bin undiszipliniert geworden, ich bewege mich zu wenig, mit mir stimmt etwas nicht. Die Wahrheit lautet jedoch, der Körper verändert seine Spielregeln. Und genau diese neuen Spielregeln müssen wir verstehen. Stellt euch euren Körper wie eine riesige Fabrik vor. Jeden Tag werden dort Energie, Hormone, Baustoffe verarbeitet. In jungen Jahren arbeitet diese Fabrik, in dieser Fabrik Tausende von Mitarbeitern. Die Maschinen laufen auch Hochtouren. Lieferungen kommen pünktlich, Reparaturen erfolgen sofort. Mit Beginn der Wechseljahre passiert Entscheidendes. Nicht die Fabrik wird kleiner, aber einige Mitarbeiter gehen in Rente. Andere arbeiten langsamer. Einige Maschinen werden seltener genutzt. Die Fabrik spart Energie. Und genau das erleben viele Frauen als langsameren Stoffwechsel, weniger Leistungsfähigkeit, Gewichtszunahme. Die spannende Frage lautet, warum? Der eigentliche Grund ist nicht der Stoffwechsel. Viele Medien behaupten, mit den Wechseljahren schläft der Stoffwechsel ein. Ganz so einfach ist das nicht. Der Grundumsatz sinkt zwar leicht mit zunehmendem Alter, aber die Wechseljahre allein erklären den Effekt nicht vollständig. Die entscheidenden Faktoren sind Verlust an Muskelmasse, geringere Alltagsbewegung, hormonelle Veränderung, schlechterer Schlaf, mehr Stress, zunehmende Insulinresistenz. Der Stoffwechsel wird also nicht kaputt, er passt sich an. Wenn ich einen einzigen Gesundheitsfaktor auswählen dürfte, wäre dieser Muskelmasse. Muskulatur ist weit mehr als das, was wir im Spiegel sehen. Sie ist eines der aktivsten Stoffwechselorgane des Körpers. Früher betrachtete man Muskeln vor allem als Bewegungsapparat. Heute wissen wir, Muskeln sind ein hochaktives hormonelles Organ. Sie produzieren sogenannte Myokine, Botenstoffe, die nahezu den ganzen Organismus beeinflussen. Sie wirken auf das Gehirn, die Leber, das Herz, die Bauchspeicheldrüse, das Fettgewebe, das Immunsystem und die Knochen. Deshalb sagen viele Wissenschaftler heute, Muskeln sind die Apotheke des Körpers. Je mehr Muskulatur aktiv arbeitet, je mehr gesundheitsfördernde Botenstoffe werden ausgeschüttet. Eine Übersichtsarbeit von Patterson und Febraio beschreibt die Muskulatur als endokrines Organ. Während jeder Kontraktion werden Myokine freigesetzt, die Entzündungen reduzieren, den Zuckerstoffwechsel verbessern und die Kommunikation zwischen Muskeln und Gehirn fördern. Besonders interessant, einige Myokine hemmen chronische Entzündungsprozesse. Mit der Alterung, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes in Verbindung gebracht werden. Warum der Muskelabbau plötzlich schneller wird, so ab dem 40. Lebensjahr, 35, 40, beginnt der natürliche Verlust an Muskelmasse. Während der Wechseljahre beschleunigt sich dieser Prozess deutlich. Wir haben hier Rückgang von 1 bis 3% pro Jahr. Der Rückgang vom Östrogen verändert unter anderem die Muskelproteinsynthese. Das heißt also, wie gut Eiweiß im Muskel umgebaut, aufgebaut wird. Verändert die Regeneration, die Satellitenzellaktivität. Satellitenzellen sind Zellen, die, wenn Muskelfasern, Muskelzellen alt werden, diese alten Muskelzellen ersetzen. Dann die neuromuskuläre Aktivierung verschlechtert sich und die Entzündungsregulation wird langsamer. Dadurch fällt es schwerer, Muskeln aufzubauen und leichter, sie wieder zu verlieren. Eine große Untersuchung aus der Study of Women's Health Across the Nation zeigt, dass Frauen besonders während der Menopause also in der Mitte der Menopause, deutlich an fettfreier Masse verlieren. Gleichzeitig nimmt der Körperfettanteil zu, selbst bei gleichzeitigem Gewicht. Und das spüren wir oft nicht, weil dieser Abbau an Muskelmasse wird kaschiert durch die Zunahme an Fettmasse und somit bleibt die Waage immer gleich. Muskelmasse, können wir uns vorstellen, ist wie das Brennholz in einem Kamin. Je mehr Holz vorhanden ist, desto größer kann das Feuer brennen. Nimmt das Holz ab, wird das Feuer kleiner. Viele versuchen anschließend mit weniger Essen das Feuer wieder größer zu machen. Das funktioniert natürlich nicht. Stattdessen braucht der Körper wieder mehr Brennholz. Und dieses Brennholz heißt Muskulatur. Ein weiteres häufiges Phänomen: Der Bauch wird runder. Selbst Frauen, die ein Leben lang schlank waren, stellen plötzlich fest, früher saß das Fett an der Hüfte und am Oberschenkel, heute am Bauch. Auch das ist biologisch erklärbar. Fett ist kein passiver Speicher. Früher dachte man, Fett speichert lediglich Energie. Heute wissen wir, Fett ist hormonell aktiv. Es produziert selbst zahlreiche Botenstoffe, sogenannte Adipokine, die, wenn sie in einem Übermaß sind, das viszerale Körperfett fördern. Und viszerales Körperfett fördert dann chronische Entzündungen, Bluthochdruck, Insulinresistenz, Diabetes mellitus Typ 2, die nicht alkoholische Fettleber und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das viszerale Fett ist das gefährliche Fett. Nicht jedes Fett ist gleich. Unterhautfett ist das Fett direkt unter der Haut. Viszerales Fett ist das Fett zwischen den Organen. Und genau dieses Fett nimmt während den Wechseljahren häufig zu. Östrogen beeinflusst die normale Fettverteilung. Sinkt das Östrogen, verlagert sich die Fettspeicherung zunehmend im Bauchraum. Eine Übersichtsarbeit von Lovejoy zeigt, dass Frauen nach der Menopause unabhängig vom Gesamtgewicht einen deutlich höheren Anteil an viszeralem Fett aufweisen. Dieses Fett gilt heute als einer der wichtigsten Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Viele Frauen reagieren auf Gewichtszunahme mit strengen Diäten. Das Problem: Der Körper verliert dabei nicht nur Fett, er verliert auch Muskulatur. Und genau diese Muskulatur wollten wir eigentlich erhalten. Das Ergebnis: Der Grundumsatz sinkt, die Kraft nimmt ab, der Alltag fällt schwerer, das Gewicht kommt oft schneller zurück, als wir es abgenommen haben, der berühmte Jojo-Effekt. Stellt euch vor, ihr möchtet die Heizkosten in eurem Haus senken. Eine Möglichkeit wäre, die Fenster zu dämmen, eine andere wäre, den Heizkessel auszubauen. Leider machen viele strenge oder strikte Diäten genau Letzteres. Sie sparen zwar kurzfristig Energie, zerstören aber langfristig die Heizleistung und der Heizkessel von unserem Körper heißt Muskulatur. Damit der Zucker in die Muskelzellen gelangen kann, braucht der Körper Insulin. Insulin ist ein Hormon, funktioniert wie ein Schlüssel und während der Wechseljahre reagieren viele Zellen schlechter auf diesen Schlüssel. Man spricht von einer zunehmenden Insulinresistenz. Die Folge: höhere Blutzuckerwerte, mehr Fettaufbau, stärkere Heißhungerattacken, weniger Energie. Krafttraining verbessert die Insulinsensitivität. Die gute Nachricht: Krafttraining wirkt wie ein zweiter Schlüssel. Während einer Muskelkontraktion können Muskelzellen Glucose, teilweise Insulin, unabhängig aufnehmen. Außerdem erhöht regelmäßiges Training langfristig die Anzahl und die Aktivität der Glucosetransporter, vor allem dieser GLUT4-Transporter, der wichtig ist, damit die Kohlenhydrate, der Zucker, die Glucose in die Muskelzelle eingebaut werden kann. Auch hier hat eine Studie von der amerikanischen Diabetikergesellschaft und zahlreiche Interventionsstudien gezeigt, dass regelmäßiges Krafttraining die Insulinsensitivität deutlich verbessern kann. Besonders die Kombination aus Kraft- und Ausdauertraining führt zu einer besseren Blutzuckerkontrolle und reduziert das Risiko für Diabetes mellitus Typ 2. Viele denken beim Abnehmen zuerst an Ausdauertraining. Doch Krafttraining bietet gerade in den Wechseljahren besondere Vorteile. Es erhält Muskelmasse, verbessert die Insulinempfindlichkeit, erhöht langfristig den Energieverbrauch, reduziert viszerales Fett, stärkt die Knochen, verbessert Gleichgewicht und Koordination, steigert die Kraft für den Alltag, erhöht die Ausschüttung von gesundheitsfördernden Myokinen. Dazu später noch mehr. Es bekämpft also nicht nur Symptome, sondern greift an mehreren biologischen Ursachen gleichzeitig an. Eine 54-jährige Kundin erzählte, ich wollte eigentlich nur ein paar Kilo verlieren. Sie begann mit 2 Trainingseinheiten, Krafttraining pro Woche, ergänzt mit 3 Tagen zügigen Spazierengehen. Nach 6 Monaten zeigt die Waage lediglich 2 Kilogramm weniger. Früher hätte sie das als Misserfolg betrachtet. Doch die Körperanalyse zeigt, 5 Kilogramm weniger Fettmasse plus 3 Kilogramm Muskelmasse. Ihre Kleidergröße ist kleiner geworden, sie schläft besser und sie fühlt sich leistungsfähiger. Das heißt, die Waage zeigt uns eben nicht die ganze Geschichte. Die eigentliche Herausforderung der Wechseljahre ist nicht das Körpergewicht, es ist die Veränderung der Körperzusammensetzung. Deswegen sollte das Ziel nicht lauten, ich möchte leichter werden, sondern ich möchte stärker werden. Wer stärker wird, verbessert häufig ganz nebenbei auch Stoffwechsel, Fettverbrennung und Körperform. Das heißt, wir können uns merken, Muskulatur ist ein aktives Stoffwechsel- und Hormonorgan. Der Verlust von Muskelmasse ist einer der Hauptgründe für den sinkenden Energieverbrauch. Viszerales Fett erhöht das Risiko für zahlreiche chronische Erkrankungen. Strenge Diäten können Muskelmasse kosten und den Grundumsatz weiter sinken lassen. Krafttraining in den Wechseljahren ist eine der wirksamsten Maßnahmen, um Muskelmasse zu erhalten, den Stoffwechsel zu unterstützen und die Insulinsensitivität zu verbessern. Wir haben jetzt darüber gesprochen, warum Muskelmasse der Stoffwechselmotor unseres Körpers ist. Jetzt geht es um ein Organ, das wir im Alltag kaum wahrnehmen, bis es Probleme macht. Unsere Knochen. Die meisten Menschen denken über ihre Knochen erst dann nach, wenn etwas gebrochen ist. Dabei sind Knochen alles andere als starre Gebilde. Sie sind lebendes Gewebe. Sie reagieren auf Belastung. Sie bauen sich ständig um. Und genau deshalb entscheidet unser Lebensstil jeden Tag darüber, wie stabil unser Skelett in 10, 20 oder 30 Jahren sein wird. Stellt euch einen Wolkenkratzer vor. Jedes Stockwerk wird regelmäßig kontrolliert. Wenn viele Menschen das Gebäude nutzen, bleibt alles erhalten. Wenn jedoch über Jahre niemand mehr bestimmte Stockwerke benutzt, stellt der Bauleiter sich eine einfache Frage: Brauchen wir diese Etage überhaupt noch? So werden dann langsam die Möbel aus diesen Stockwerken rausgeschaffen, vielleicht Zwischenwände entfernt, Träger werden immer schwächer. Nicht, weil das Gebäude kaputt ist, sondern weil es scheinbar nicht mehr benötigt wird. Und genauso arbeitet unser Skelett. Und der Bauleiter, der heißt mechanische Belastung. Fehlt sie, spart der Körper Knochenmasse. Knochenleben. Viele Menschen stellen sich ja Knochen wie ein Beton vor. Das Gegenteil ist der Fall. Unser gesamtes Skelett befindet sich in einem ständigen Umbau. Man spricht von dem sogenannten Bone Remodeling. Dabei arbeiten 2 Zelltypen zusammen. Osteoklasten, können wir schön merken, die klauen, das heißt, die bauen alte Knochen ab. Und Osteoblasten, die bauen den Knochen auf. Das heißt, die Osteoklasten, kann ich mir vorstellen, wie so ein Abrissunternehmen. Und die Osteoplasten, die kann ich mir vorstellen, wie die Maurer in unserem Körper. Normalerweise besteht ein Gleichgewicht. So bleibt die Knochenmasse stabil. Östrogen spielt im Knochenstoffwechsel eine entscheidende Rolle. Es hemmt den Knochenabbau und unterstützt indirekt den Knochenaufbau. Sinkt der Östrogenspiegel, geraten Abriss und Neubau aus dem Gleichgewicht. Die Abrisskolonne arbeitet plötzlich schneller, die Baukolonne kommt nicht mehr hinterher. Die Folge, der Knochen verliert an Dichte. Eine Übersichtsarbeit von Closer et al. Beschreibt den Östrogenmangel als einen der wichtigsten Auslöser für den beschleunigten Knochenabbau nach der Menopause. Frauen verlieren besonders in den ersten 5 bis 7 Jahren nach der Menopause jährlich etwa 1 bis 3% der Knochenmasse, in Einzelfällen sogar noch mehr. Allein in Deutschland leiden schätzungsweise über 6 Millionen Menschen an Osteoporose. Rund 80% davon sind Frauen. Etwa jede dritte Frau über 50 leidet im Laufe des Lebens eine osteoporotische Fraktur. Besonders häufig betroffen sind Wirbelkörper, der Oberschenkelhals, am Handgelenk jetzt zum Beispiel der Radius, die Speiche. Diese Frakturen sind nicht nur schmerzhaft, sondern können auch die Selbstständigkeit und die Lebensqualität erheblich einschränken. Das Gefährliche, Osteoporose verursacht lange Zeit keine Beschwerden. Es tut nichts weh, man merkt nichts, der Knochen wird leiser und leiser und schwächer. Oft ist der erste Hinweis bereits ein Knochenbruch nach einem eigentlich harmlosen oder nach einer harmlosen Belastung. Deshalb spricht man auch von einer sogenannten stillen Epidemie. Stellt euch einen Baum vor. Von außen sieht er kräftig aus, doch im Innern frisst ein Pilz langsam das Holz. Der Baum wirkt stabil, bis eines Tages ein leichter Sturm genügt. Der Sturm war nicht das Problem, der Baum war bereits geschwächt und so entstehen viele osteoporotische Frakturen. Nicht der Sturz allein verursacht den Bruch, der Knochen war bereits instabil. Und hier gibt's die gute Nachricht, Knochen sind lernfähig. Sie reagieren auf mechanische Belastung. Jeder Schritt, jede Kniebeuge, jeder Sprung, jedes Hanteltraining sendet eine Botschaft. Dieser Knochen wird gebraucht. Bereits im 19. Jahrhundert formulierte der deutsche Anatom Julius Wolf ein Erkenntnis, das bis heute eindrucksvoll bestätigt ist, das sogenannte Wolfsche Gesetz. Und das besagt, Knochen passen sich an Belastungen an, wenn sie regelmäßig der Belastung ausgesetzt werden. Das heißt, mehr Belastung, stärkere Knochen, weniger Belastung, schwächere Knochen. Unser Skelett ist also kein starres Gerüst, sondern ein hochdynamisches Gewebe. Die faszinierende Frage, woher weiß ein Knochen eigentlich, dass wir trainieren? Die Antwort lautet durch Osteozyten. Diese Zellen bilden ein weit verzweigtes Netzwerk in den Knochen. Man könnte sie als Sensoren des Skeletts bezeichnen. Bei Belastung entstehen minimale Verformungen im Knochengewebe. Die Osteozyten registrieren diese Veränderung und senden biochemische Signale aus. Diese Signale aktivieren wiederum die Osteoblasten, den Knochen aufzubauen, und bremsen die Osteoklasten, die Knochen abzubauen. Mit anderen Worten, jede Belastung ist eine Nachricht an die Knochen. Die Internationale Osteoporose Foundation sowie zahlreiche Studien zeigen, dass insbesondere hohe mechanische Belastung den stärksten Reiz auf den Knochenaufbau darstellt. Nicht die Trainingsdauer ist entscheidend, sondern die Belastungsintensität. Und viele Frauen sagen, ich gehe doch jeden Tag spazieren. Ja, das ist hervorragend. Spazierengehen verbessert das Herz-Kreislauf-System, verbessert Blutzucker, Stimmung und die Beweglichkeit. Für den Knochen reicht dieser Reiz häufig jedoch nicht aus. Der Knochen reagiert vor allem auf Belastungen, an die er nicht vollständig gewöhnt ist. Deshalb wirken Krafttraining, Treppensteigen, Sprungübungen, wenn aus medizinischer Sicht möglich, schnelles Bergaufgehen, Tanzen, Tennis, Volleyball, deutlich stärker auf die Knochendichte. Die Livermore-Studie, eine der bekanntesten Studien der letzten Jahre, die haben dort untersucht, dass postmenopausale Frauen mit niedrigerer Knochendichte oder mit niedriger Knochendichte über 8 Wochen ein Krafttraining absolvieren, und zwar ein hochintensives Krafttraining. In den Übungen waren Kniebeugen, Kreuzheben, Überkopfdrücken, also Nackendrücken, dann kontrollierte Sprungbewegungen und das Ergebnis war Zunahme der Knochendichte an der Lendenwirbelsäule, Verbesserung der Hüftknochendichte, deutliche Kraftzuwächse, verbesserte Funktion der Leistungsfähigkeit. Besonders wichtig, es traten keine schwerwiegenden Verletzungen auf, wenn das Training fachmännisch angeleitet wurde. Diese Studie hat das Bild vom Krafttraining bei Osteoporose grundlegend verändert. Deswegen ist es wichtig, auch zu einem Trainer zu gehen, der sich mit der Materie auskennt. Das heißt also, der weiß, welche Übungen für mich besonders gut geeignet sind. Hier würde ich nicht einfach auf ein YouTube-Video zurückgreifen, sondern hätte schon gerne einen Trainer, der mich kontrolliert und mir dementsprechend auch sagt, das ist jetzt noch gut oder das ist nicht gut. Das heißt also, wenn wir im Fitnessstudio sind, trainieren wir nicht nur die Knochen. Ich sehe das anders. Das Fitnessstudio ist das Fitnessstudio für das gesamte Skelett. Jeder Handel zieht an Sehnen. Jede Sehne zieht am Knochen. Jeder Knochen erkennt, ich werde gebraucht und beginnt sich anzupassen. Welche Trainingsformen sind denn jetzt besonders effektiv? Die wissenschaftliche Evidenz spricht ganz klar eine Kombination aus. Krafttraining, der wichtigste Reiz. Die Empfehlung liegt bei 2 bis 3 Einheiten pro Woche, 6 bis 12 Wiederholungen, moderate bis hohe Intensität und eine Progression über die Zeit. Dann Sprünge, Stoßbelastung, natürlich nur geeignet, wenn keine fortgeschrittene Osteoporose oder andere medizinische Kontraindikationen vorliegen. Geeignet sind kleine Sprünge, Hüpfen, Seilspringen, Step-ups mit Dynamik, die Rebounder, diese Trampoline zum Beispiel. Diese Übungen erzeugen hohe Kräfte im Knochen, fordern dessen Anpassung. Auch hier wieder auf die Personal Trainer oder auf die Trainer zugehen, damit die das dementsprechend kontrollieren. Der dritte Punkt sind Gleichgewichtsübungen. Ein starker Knochen schützt nur dann, wenn man nicht stürzt. Deshalb gehören dazu Einbeinstand beim Zähneputzen üben oder Tandemgang, das heißt also immer einen Fuß vor den anderen setzen, Tai Chi, koordinative Übungen, Balancetraining, Tensor Pro, das heißt also auch hier kann man wirklich sehr viel machen. Muskeln und Knochen sind also keine getrennten Systeme, sie bilden eine funktionelle Einheit. Je stärker der Muskel, desto größer die Zugkraft auf die Knochen. Je stärker der Knochen, desto besser kann der Muskel arbeiten. Deshalb sprechen Wissenschaftler heute von einem sogenannten Muskel-Knochensystem. Aber was nützt das beste Training, wenn der Baustoff fehlt? Das heißt also, Training liefert den Reiz, aber ohne Baumaterial kann kein Knochen aufgebaut werden. Besonders wichtig sind Proteine. Und zwar, die Empfehlungen liegen hier bei 1,3 bis 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, insbesondere in Kombination mit Krafttraining. Dann Calcium ist sehr wichtig. Wir sprechen hier von ca. 1000 bis 1200 Milligramm am Tag, je nach Alter und individueller Situation. Vitamin D3 ist wichtig. Auch hier hat die Osteoporosegesellschaft, die Österreichische Osteoporosegesellschaft, die Zahlen erhöht mittlerweile. Also man ist nicht mehr bei 20 Mikrogramm, sondern jetzt geht man auf 40 bis 60 Mikrogramm. Also man war früher bei 800 internationalen Einheiten, heute geht man da 3000 bis 4000 internationale Einheiten schon hoch. Magnesium ist ganz wichtig und Vitamin K2. K2 ist wichtig, weil es unterstützt die Einlagerung vom Calcium in die Knochen. Das heißt, Vitamin D verbessert die Calciumresorption aus dem Darm und gleichzeitig ist es auch noch wichtig für die Knocheneinlagerung und da spielt dann Vitamin K2 mit eine große Rolle. Das heißt also, entscheidend ist das Zusammenspiel aus Belastung und Nährstoffversorgung. Ein Beispiel: Eine 61-jährige Teilnehmerin beginnt nach einer Osteopenie-Diagnose mit strukturiertem Krafttraining. Zu Beginn fällt ihr bereits beim Aufstehen vom Boden, das fällt ihr bereits schwer. Ein Jahr später hebt sie regelmäßig 50 Kilogramm beim Kreuzheben technisch sauber unter Anleitung. Die Knochendichte hat sich stabilisiert und noch wichtiger, sie berichtet, dass sie sich sicherer fühlt, sie ihre Enkel hochheben kann, ohne Angst zu haben und sie geht auch wieder gerne wandern. Das heißt, Training hat nicht nur die Knochen gestärkt, sondern auch das Selbstvertrauen. Der Knochen fragt jeden Tag, werde ich noch gebraucht? Und Training beantwortet diese Frage mit einem klaren Ja. Und genau deshalb beginnt der Knochen sich anzupassen. Also wir können uns merken, Knochen sind lebendiges Gewebe und reagieren lebenslang auf Belastung. Nach der Menopause beschleunigt Östrogenmangel den Knochenabbau. Krafttraining ist eine der wirksamsten nicht-medikamentösen Maßnahmen zur Vorbeugung von Osteoporose. Spazierengehen ist gesund. Für den gezielten Knochenaufbau reicht es allein meist nicht aus. Gleichgewichtstraining reduziert das Sturzrisiko und ergänzt ein knochenfreundliches, ja, Trainingsprogramm sinnvoll. Muskeln entscheiden darüber, wie stark sie sind. Knochen entscheiden darüber, wie lange sie diese Stärke nutzen können. Bisher haben wir jetzt über Muskeln, Stoffwechsel und Knochen gesprochen. Jetzt widmen wir uns einem Organ, das viele Frauen während der Wechseljahre als erstes spüren, auch wenn sie es zunächst nicht damit in Verbindung bringen. Unser Gehirn. Viele Frauen beschreiben diese Phase mit Aussagen wie, ich kann mich nicht so gut konzentrieren. Mir fallen Namen nicht mehr ein. Ich vergesse ständig etwas. Ich fühle mich irgendwie neben der Spur oder ich bin emotional viel empfindlicher geworden. Manche bekommen dadurch sogar Angst und fragen sich, fängt jetzt eine Demenz an? Die gute Nachricht lautet, in den allermeisten Fällen lautet die Antwort nein. Das Gehirn verändert sich, aber es ist gleichzeitig unglaublich anpassungsfähig. Und genau hier wird Bewegung wieder zu einer der stärksten Therapien überhaupt. Stellen Sie sich Ihr Gehirn wie eine riesige Stadt vor. Milliarden von Nervenzellen sind Häuser, zwischen ihnen verlaufen Straßen. Über diese Straßen werden Informationen transportiert. Je besser diese Straßen ausgebaut sind, desto schneller funktioniert die Kommunikation. Mit zunehmendem Alter beginnen manche Straßen zu zerfallen. Es entstehen Staus, es entstehen Umleitungen. Manche Verbindungen werden kaum noch genutzt. Training wird wie ein gigantisches Straßenbauprogramm. Neue Straßen entstehen, alte werden repariert, Verbindungen werden schneller. Genau das nennen Neurowissenschaftler Neuroplastizität. Das Gehirn verändert sich tatsächlich. In den Wechseljahren betreffen nicht nur die Eierstöcke, sie betreffen das gesamte Nervensystem. Warum? Weil Östrogen weit mehr als ein Fortpflanzungshormon ist. Es ist auch ein Gehirnhormon und im Gehirn befinden sich zahlreiche Östrogenrezeptoren, unter anderem im Hippocampus, das ist unser Arbeitsspeicher. Dann der präfrontale Kortex, der ist wichtig für Planung, für die Konzentration. Die Amygdala, unser Emotionszentrum, der Hypothalamus, Temperaturregulation und Schlaf. Wenn Östrogen sinkt, ändert sich die Kommunikation zwischen Nervenzellen. Viele Frauen berichten dann über den sogenannten Brain Fog oder über Deutsch Gehirnnebel. Typische Beschwerden sind, kann mich nicht konzentrieren, Wortfindungsstörung, Vergesslichkeit, langsamere Informationsverarbeitung, mentale Erschöpfung. Das bedeutet nicht, dass Nervenzellen plötzlich verschwinden. Vielmehr verändert sich die Kommunikation. Eine große Untersuchung von Lisa Mosconi zeigt, dass das weibliche Gehirn während der Menopause einen erheblichen energetischen Umbau durchläuft. Vorübergehend sinkt die Nutzung von Glucose als Energiequelle. Das Gehirn muss lernen, seine Energieversorgung neu zu organisieren. Diese Veränderungen erklären viele kognitive Symptome. Besonders spannend, viele Anpassungen sind vorübergehend. Das Gehirn entwickelt neue Strategien. Das Gehirn ist lernfähig. Stellt euch vor, eine Autobahn wird wegen Bauarbeiten gesperrt. Zunächst entsteht Chaos, Autos stehen im Stau. Doch nach einiger Zeit entstehen neue Umgehungsstraßen. Der Verkehr fließt wieder. Genauso arbeitet unser Gehirn. Es findet neue Wege, es baut neue Netzwerke und Training beschleunigt genau diesen Prozess. Jetzt kommen wir zu einem faszinierenden Molekül der modernen Neurowissenschaft. Das ist der sogenannte BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Wie kann man sich BDNF vorstellen? Das kann man sich vorstellen wie ein Dünger für Nervenzellen. Er sorgt dafür, dass Nervenzellen wachsen, neue Verbindungen bilden, länger übernehmen, effizienter kommunizieren. Ohne ausreichenden BDNF lernen wir schlechter, merken uns weniger und reagieren langsamer. Ein Garten wächst nicht, wenn man ihn einmal gießt. Er wächst, weil er regelmäßig Wasser bekommt. BDNF ist das Wasser für unser Gehirn und Training öffnet jeden Tag den Wasserhahn. Bei einer Übersichtsarbeit von Erickson et al. Zeigte, dass regelmäßiges Ausdauertraining den Hippocampus vergrößern kann. Eine Hirnregion, die für Gedächtnis und Lernen entscheidend ist. Also unser Arbeitsspeicher. Wir können unser Arbeitsspeicher vergrößern. Die Teilnehmenden verbessern nicht nur ihre Gedächtnisleistung, sondern zeigen auch einen erhöhten BDNF-Spiegel. Neuere Studien deuten darauf hin, dass auch Krafttraining die Ausschüttung neurotropher Faktoren fördern kann und positive Effekte auf die kognitive Leistungsfähigkeit besitzt. Da hören wir wieder unsere Myokine, die hier wieder dabei sind, die einen positiven Effekt auf BDNF haben. Omega-3-Fettsäuren, vor allem das DHA, sorgt dafür, dass also mehr BDNF gebildet wird, mehr BDNF, größerer Arbeitsspeicher, bessere Gedächtnisleistung. Viele denken, Krafttraining ist nur gut für die Muskeln. Heute wissen wir, Krafttraining verändert das Gehirn. Denn während einer Trainingseinheit arbeiten Millionen von Nervenzellen gleichzeitig. Sie müssen einmal die Bewegung planen, sie müssen die Muskeln koordinieren, sie müssen das Gleichgewicht halten, sie müssen die Kraft dosieren, sie müssen Fehler korrigieren. Das Gehirn trainiert also permanent mit. Eine Meta-Analyse von Herod et al. Zeigte, dass regelmäßiges Krafttraining insbesondere die sogenannten exekutiven Funktionen verbessert, wie Konzentration, Aufmerksamkeit, Problemlösen, Arbeitsgedächtnis. Gerade diese Fähigkeiten nehmen im Alter häufig ab. Jede neue Bewegung fördert das Gehirn oder fordert das Gehirn. Deshalb wirken beispielsweise Tanzen, Krafttraining mit freien Gewichten, Gleichgewichtsübungen, neue Sportarten, komplexe Bewegungsabläufe oft stärker auf das Gehirn als monotone Bewegungen. Viele Frauen erleben während der Wechseljahre Antriebslosigkeit, Niedergeschlagenheit, Unsicherheit. Natürlich spielen Hormone dabei eine Rolle, aber auch Bewegung beeinflusst unsere Stimmung direkt. Endorphine sind nur ein kleiner Teil. Lange glaubte man, Sport mache glücklich, weil Endorphine ausgeschüttet werden. Heute wissen wir, das ist nur ein kleiner Teil der Wahrheit. Training beeinflusst unter anderem Serotonin, Dopamin, Noradrenalin. Also ganz viele Hormone, auch wie gesagt dieser BDNF-Faktor. All diese Stoffe wirken auf Stimmung, Motivation und psychische Belastbarkeit. Auch hier gibt es eine große Netzwerk-Meta-Analyse von dem britischen Journal of Sport Medicine, die zeigen, dass körperliche Aktivität depressive Symptome signifikant reduzieren kann. Krafttraining und Ausdauertraining gehörten dabei zu den wirksamsten Bewegungsformen. Was wir nicht unterschätzen dürfen für unser Gehirn, ist der Schlaf. Viele Frauen leiden während der Wechseljahre unter Einschlafproblemen, nächtlichem Erwachen, Hitzewallungen, nicht erholsamen Schlaf. Dabei ist Schlaf die Zeit, in der das Gehirn aufbaut. Stellen wir uns unser Gehirn wie eine Bibliothek vor. Tagsüber werden überall Bücher verteilt. Abends kommt die Bibliothekarin und räumt dann alles wieder ein. Fehlt der Schlaf, bleiben die Bücher liegen. Nach einigen Tagen herrscht Chaos. Training verbessert die Schlafqualität und guter Schlaf verbessert wiederum die Wirkung des Trainings. Es entsteht also ein positiver Kreislauf. Mehrere randomisierte Studien sowie Übersichtsarbeiten von der nordamerikanischen Menopause Society zeigen, dass regelmäßige körperliche Aktivität die Schlafqualität von Frauen in den Wechseljahren verbessern kann. Insbesondere profitieren Frauen, wenn sie Kraft- und Ausdauertraining regelmäßig und nicht unmittelbar vor dem Schlafengehen durchführen. Das heißt also, lieber vormittags oder am frühen Nachmittag ins Training gehen, als dann abends um 8 Uhr noch jetzt schnell in eine Stunde und dann anschließend heim ins Bett. Unser Gehirn ist erstaunlich. Es möchte lernen, es möchte gefordert werden. Deshalb gilt nicht immer schneller, nicht immer schwerer, sondern immer wieder was Neues. Neue Übungen, neue Bewegungen, neue Reize. Darum immer wieder geht zu den Trainern, holt euch ein Personal Training. Und wenn es nur einmal im Monat ein Personal Training ist, der Trainer wird mit euch Übungen machen, die ihr nicht kennt. Er wird euch aus eurer Komfortzone rausholen. Ich habe so ein Praxisbeispiel. Eine 57-jährige Teilnehmerin hat berichtet, ich habe das Gefühl, mein Körper funktioniert nicht mehr richtig. Sie beginnt mit 2x Krafttraining pro Woche, täglich Spaziergang, Gleichgewichtsübungen, leichtem Koordinationstraining. Nach 3 Monaten sagte sie, nicht nur mein Körper fühlt sich jünger an, ich kann mich wieder besser konzentrieren, ich arbeite strukturierter, ich schlafe besser und ich habe wieder Freude daran, was Neues zu lernen. Einer der wichtigsten Risikofaktoren für Demenz lautet Bewegungsmangel. Regelmäßige Bewegung verbessert die Durchblutung im Gehirn, fördert die Bildung neuer Nervenzellen, reduziert Entzündungsprozesse, verbessert den Zuckerstoffwechsel vom Gehirn, erhält die Gefäßgesundheit. Mit anderen Worten, Training schützt nicht nur Muskeln, sondern schützt unser Denkvermögen. Wenn Sie Krafttraining machen, trainieren Sie niemals nur den Bizeps. Sie trainieren gleichzeitig Ihr Gehirn, Ihre Konzentration, Ihre Stimmung, Ihr Gedächtnis und Ihre Zukunft. Wir können uns also merken, Östrogen ist auch ein wichtiges Gehirnhormon. Brain Fog ist meist ein Ausdruck, der eine vorübergehende Anpassungsphase ist und keine Demenz. Bewegung fördert die Neuroplastizität und unterstützt die Neubildung von neuronaler Verbindungen. BDNF wirkt wie ein Wachstumsfaktor für das Gehirn. Krafttraining verbessert nicht nur die Muskeln, sondern auch die Aufmerksamkeit, das Gedächtnis und die exekutiven Funktionen. Guter Schlaf und regelmäßig Bewegung verstärken sich gegenseitig. Wir können uns also merken, jede Kniebeuge stärkt nicht nur die Beine, sondern sendet gleichzeitig eine Wachstumsbotschaft an das Gehirn. Wie sieht jetzt ein optimales Training in den Wechseljahren aus? Nachdem wir verstanden haben, warum Training während der Wechseljahre so wichtig ist, kommen wir jetzt zur entscheidenden Frage, wie sollte man eigentlich trainieren? Und genau hier begegnen wir meistens mit Missverständnissen. Viele Frauen glauben, ich sollte jetzt vorsichtiger trainieren, schwere Gewichten sind in meinem Alter nichts mehr für mich, ich mache lieber etwas Gymnastik, spazierengehen reicht doch aus. Das klingt zwar vernünftig, aber die Wissenschaft zeigt jedoch etwas anderes. Nicht Schonung erhält unseren Körper, Belastung erhält ihn. Natürlich die richtige Belastung, nicht Überbelastung, aber auch eben keine Unterforderung. Ich möchte jetzt mit einem euch heute einen Satz mitgeben, den Sie sich merken sollen. Der Körper unterscheidet nicht zwischen 30 und 60 Jahren. Er reagiert immer gleich. Er beantwortet Belastung mit Anpassung, wenn der Reiz ausreichend ist. Und das gilt für Muskeln, Knochen, Sehnen, Gehirn, Herz und Stoffwechsel. Die Sprache unseres Körpers heißt Belastung. Stellen Sie sich Ihren Körper wie einen Schüler vor. Wenn der Lehrer jeden Tag dieselben Aufgaben stellt, lernt der Schüler nichts Neues. Gibt der Lehrer jedoch regelmäßig anspruchsvollere Aufgaben, entwickelt sich der Schüler weiter. Training funktioniert genauso. Der Körper braucht Herausforderungen. Nicht jeden Tag neue, aber regelmäßig etwas schwierigere. Wenn ich heute nur eine einzige Trainingsform empfehlen dürfte, würde ich Krafttraining wählen. Nicht nur, weil Ausdauertraining unwichtig wäre, sondern weil Krafttraining gleichzeitig wirkt auf Muskelmasse, Knochen, Stoffwechsel, Blutzucker, Körperhaltung, Gleichgewicht, Sturzprävention, Gehen und das selbstständige Altern. Keine andere Trainingsform vereint so viele positive Effekte. Die American College of Sport Medicine und die Europäische Menopause und Andropause Society und die Nordamerikanische Menopause Society kommen unabhängig voneinander zu einem ähnlichen Ereignis. Wer regelmäßig progressives Krafttraining betreibt, gehört zu den wirksamsten nicht-medikamentiven Maßnahmen während und nach der Menopause. Es verbessert unter anderem die Muskelkraft, die Muskelmasse, die Knochengesundheit, die Insulinsensitivität, die Körperzusammensetzung, die Bewegungsqualität und die funktionelle Leistungsfähigkeit. Viele Menschen trainieren jahrelang, aber sie trainieren immer gleich, immer mit denselben Gewichten, immer dieselbe Wiederholung und immer dieselbe Belastung. Der Körper denkt irgendwann, das kenne ich schon. Wir sprechen in der Trainingswissenschaft von einer sogenannten Deckenschwelle. Das heißt also, bis dahin konnte sich der Körper anpassen und jetzt sagt er, ja gut, kenne ich. Bereits 2 bis 3 Krafttrainingseinheiten pro Woche reichen aus, um deutliche Verbesserungen zu erzielen. Dabei gilt lieber regelmäßig gießen als kurzfristig sehr viel. Muskelaufbau ist wie das Gießen einer Pflanze. Man gießt sie nicht einmal im Monat mit 50 Liter Wasser, sondern regelmäßig. Und genau das braucht unser Körper. Regelmäßige Trainingsreize. Die Intensität ist wichtig. Hier liegt einer der größten Irrtümer, weil viele Frauen trainieren zu leicht. Sie bewegen Gewichte, mit denen sie problemlos 30 Wiederholungen schaffen könnten. Der Körper erhält dadurch aber kaum Wachstumsreize. Die aktuelle Studienlage sagt, die meisten positiven Effekte wurden erreicht mit 60-85% des individuellen 1er-Wiederholung-Maximum. Das wäre ein Gewicht, wo ich ungefähr 6 bis maximal 12 technisch saubere Wiederholungen hinbekomme. Die letzten Wiederholungen, die dürfen dann auch schon recht anstrengend sein. Nicht schmerzhaft, aber fordernd. Eine Meta-Analyse von Patterson et al. Zeigt, je höher die Trainingsintensität, desto höher waren die Kraftzuwächse älterer Menschen. Auch Frauen über 60 profitieren deutlich von intensiverem Training. Viele Teilnehmer kennen ihre One-Repetition-Max gar nicht. Deshalb eignet sich hier eine sogenannte RPE-Skala. Das ist das Rate of Perseverance Extension. Empfehlung ist, trainiere überwiegend in einem Bereich von 7 bis 8. Das bedeutet, dass wenn du einen Satz trainiert hast, du noch etwa 2 bis 3 Wiederholungen sauber schaffen würdest. Das heißt, 10 Wiederholungen würde bedeuten, ich schaffe wirklich keine einzige Wiederholung mehr. Das wäre dann ein RPE von 10. Und wenn ich ein RPE von 8 habe, dann könnte ich noch 2 Wiederholungen mehr machen. Wenn ich ein RPE von 7 habe, dann könnte ich noch 3 Wiederholungen mehr machen. Dann der Umfang. Für die meisten Frauen ist es sinnvoll, dass wir so 2 bis 4 Sätze pro Übung trainieren. 6 bis 12 Übungen, das sollten 6 bis 8 Grundübungen pro Training sein. Und eine Trainingseinheit sollte maximal 45 bis 60 Minuten dauern. Mehr ist nicht automatisch besser. Stellt euch vor, ihr wollt eine Wand streichen. Es bringt nichts, 100 Mal mit einem fast trockenen Pinsel drüber zu gehen. Wichtig ist weniger sind weniger oder wichtiger sind weniger saubere deckende Pinselstriche. Und so ist auch beim Training. Nicht möglichst viele Wiederholungen, sondern hochwertige Wiederholungen. Jetzt kommen wir zum praktischen Teil. Ja, die wichtigsten Übungen sind sogenannte Mehrgelenksübungen. Sie beanspruchen viele Muskeln. Gleichzeitig verbessern sie alltagsrelevante Bewegungen und unser Gehirn wird ganz einfach mehr gefordert. Dazu gehören zum Unterkörper die Kniebeugen oder am Anfang Beinpressen, dann Kreuzheben, modifiziertes, Ausfallschritte, Step-ups. Beim Oberkörper kann ich Rudern, Latzug, Brustpresse, Liegestütz, Schulterdrücken trainieren. Für den Rumpf kann man Planks, Rotationsübungen für die Bauchmuskulatur, Rückenstreckübungen trainieren. Grundübungen sind besonders effektiv. Warum? Ein Orchester wird nicht besser, wenn nur die Geigen üben. Es braucht das Zusammenspiel aller Instrumente. Genauso trainieren Grundübungen den gesamten Körper als funktionelle Einheit. Eine wichtige Rolle spielt die Schnellkraft und dieser Aspekt wird oft unterschätzt. Schnellkraft, mit zunehmendem Alter verlieren wir nicht nur die Maximalkraft, sondern auch die Fähigkeit, Kraft schnell zu entwickeln. Und das ist entscheidend, wenn wir stolpern, als Sturzprophylaxe zum Beispiel. Wer schnell reagieren kann, verhindert viele Stürze. Auch hier gibt es Arbeiten von Fiedling, die haben gezeigt, dass gezieltes Schnellkrafttraining die funktionelle Leistungsfähigkeit älterer Menschen stärker verbessern kann als ausschließlich langsames Krafttraining. Praktisch bedeutet das, die konzentrische Phase einer Übung, das ist also, wenn ich jetzt einen Bizeps-Curl mache, dabei den Arm beuge, kann bei einer sauberen Technik bewusst zügig erfolgen. Und die exzentrische Phase, das ist in dem Moment, wo ich den Arm dann wieder zurückstrecke, da soll ich das Ganze langsam und kontrolliert machen. Ein weiterer Aspekt ist auch die Beweglichkeit. Viele Frauen ersetzen Krafttraining durch Dehnen. Beides hat seinen Platz, aber es verfolgt unterschiedliche Ziele. Dehnen verbessert die Beweglichkeit, das Gelenkspiel, subjektives Wohlbefinden. Es ersetzt jedoch keinen Muskelaufbau. Die ideale Kombination lautet Krafttraining, Mobilisationstraining, Koordinationstraining, Ausdauertraining. Die beste Reihenfolge ist zuerst allgemeines Aufwärmen, dann spezielles Aufwärmen, ein paar Mobilisationsübungen, dann Gleichgewichtsübungen, zum Beispiel Koordination, SensoPro, auf dem Aerostep oder so. Solche Gleichgewichtsübungen, dann Krafttraining. Und wenn man das mit dem Ausdauertraining kombinieren wollte, weil es einfach zeitlich nicht anders geht, dann das Ausdauertraining immer zum Schluss. Training macht uns nicht nur stärker, das überrascht viele. Stärker werden wir zwischen den Trainingseinheiten. Das heißt also, während der Regeneration, in dem Moment, wo der Körper sich repariert und der Körper repariert Muskelfasern, er füllt die Energiespeicher auf, er sorgt dafür, dass das Nervensystem sich erholen kann und kräftigt das Bindegewebe. Stellt euch vor, ihr baut ein Haus, jeden Tag liefern sie neue Steine an. Wenn die Maurer aber nie Zeit bekommen, die Steine einzubauen, dann entsteht kein Haus. Training liefert das Material, die Regeneration baut daraus einen Körper. Eine 52-jährige Teilnehmerin trainierte 2 Jahre, dreimal pro Woche auf dem Crosstrainer. Sie war fleißig, aber die Kraft nahm trotzdem ab. Nach Umstellung auf zwei strukturierte Krafttrainingseinheit, eine Ausdauereinheit, höhere Proteinzufuhr, progressive Belastungssteigerung, verbessert sich innerhalb von 9 Monaten die Muskelmasse, die Knochendichte, die Griffkraft, der Taillenumfang, die Schlafqualität und ihr subjektiver Energielevel. Nicht, weil sie mehr trainierte, sondern weil sie zielgerichteter trainieren. Das ideale Wochenprogramm, die aktuelle Evidenz spricht von einer Kombination aus 2 bis 3 Einheiten Krafttraining, wie gesagt, maximal 45 bis 60 Minuten, 150 bis 350 Minuten moderates Ausdauertraining oder 75 bis 150 Minuten intensives Ausdauertraining, zum Beispiel zügiges Gehen, Radfahren, Schwimmen. Zusätzlich tägliche Bewegung im Alltag, 2 bis 3 Balanceeinheiten pro Woche, Mobilisationstraining nach Bedarf. Und das entspricht auch den Empfehlungen der WHO. Das heißt also, die Wechseljahre verlangen kein Schonprogramm, sie verlangen ein kluges Trainingsprogramm. Der Körper braucht jetzt Belastung, Regeneration, Kontinuität und Progression. Wer diese 4 Prinzipien beachtet, kann selbst Jahrzehnte nach der Menopause noch Kraft aufbauen, die Knochengesundheit unterstützen und die funktionelle Leistungsfähigkeit verbessern. Der Körper altert nicht, weil wir Geburtstag haben, sondern weil wir aufhören, ihn zu fordern. Kommen wir noch zum Ausdauertraining, zur Ernährung und zur Regeneration. Das sind 3 unterschätzte Erfolgsfaktoren. Wir haben ja jetzt schon gelernt, Krafttraining ist wahrscheinlich die wirksamste Trainingsform während der Wechseljahre, aber Krafttraining allein ist noch kein vollständiges Gesundheitsprogramm. Stellen wir uns Gesundheit wie ein dreibeiniges Stativ vor. Das erste Bein ist Krafttraining, das zweite Bein ist Ausdauer und Alltagsbewegung und das dritte Bein besteht aus Ernährung, Schlaf und Regeneration. Fehlt nur eins der Beine, gerät das gesamte System ins Wanken. Deshalb betrachten wir das große Ganze. Der Körper funktioniert niemals isoliert, ist ein hochkomplexes Netzwerk. Bewegung ist mehr als Sport. Eins der spannenden Erkenntnisse der letzten Jahre lautet, nicht nur Sport entscheidet über unsere Gesundheit, sondern unsere gesamte tägliche Bewegung. In der Wissenschaft unterscheiden wir heute zwischen Sport, Bewegung im Alltag, langem Sitzen. Und genau hier liegt das Problem. Stellt euch vor, Sie putzen morgens 3 Minuten lang intensiv die Zähne. Danach essen Sie den restlichen Tag Süßigkeiten und putzen nie wieder. Niemand würde sagen, 3 Minuten Zähne putzen reicht völlig aus. Beim Sitzen denken wir auch viele genauso. Eine Stunde Sport kann 8 bis 10 Stunden Sitzen nicht vollständig ausgleichen. Deshalb sprechen die Wissenschaftler heute von dem sogenannten Movement Continuum. Gesundheit entsteht durch regelmäßige Bewegung über den gesamten Tag. Es gibt die sogenannte Non-Exercise Activity Thermogenesis, das heißt der heimliche Energieverbrauch. Das bedeutet, alle Bewegungen, die kein geplanter Sport sind, zum Beispiel Treppensteigen, Einkaufen, Gartenarbeit, Hausarbeit, Spazierengehen, Aufstehen, mit dem Hund Gassi gehen, stehen statt sitzen. Diese kleinen Bewegungen können täglich mehrere hundert Kalorien Unterschied machen. Sitzen ist ein eigenes Gesundheitsrisiko. Früher dachte man wirklich, wer Sport treibt, ist automatisch gesund. Heute wissen wir, langes Sitzen ist ein eigener gesundheitlicher Risikofaktor fast. Unabhängig vom Sport, bereits etwa 30 bis 60 Minuten Sitzen sorgt dafür, dass die Aktivität bestimmter Enzyme, die für den Fettstoffwechsel wichtig sind, gesenkt werden. Außerdem nimmt die Muskelaktivität deutlich ab, besonders die Beinmuskulatur. Deshalb lautet die einfache Empfehlung: jede Stunde aufstehen, 2 bis 3 Minuten bewegen. Das klingt banal, hat aber erstaunlich große Wirkung. Ausdauertraining ist einer der zweite große Baustein, weil es darum geht, das Herz-Kreislauf-System zu verbessern. Das heißt, viele denken dabei direkt an Joggen. Doch Ausdauertraining ist viel mehr. Es verbessert die Herzfunktion, den Blutdruck, die Gefäßgesundheit, die Insulinsensitivität, die Mitochondrienfunktion, die Gehirndurchblutung, die Stimmung und die Schlafqualität. Stellen wir uns vor, unser Herz ist wie eine Wasserpumpe. Eine kleine Pumpe muss ständig schnell arbeiten. Eine große, kräftige Pumpe schafft die gleiche Arbeit mit weniger Aufwand. Genau das passiert durch Ausdauertraining. Unser Herz wird leistungsfähiger, es pumpt bei jedem Schlag mehr Blut. Deshalb sinkt dann häufig der Ruhepuls. Das Zone-2-Training, das ist so der neue Star In der Trainingswissenschaft. In den letzten Jahren wird besonders von diesem Zone-2-Training gesprochen. Und das bedeutet, dass wir in einem moderaten Belastungsbereich trainieren. Das heißt, man kann sich noch unterhalten, aber nicht mehr problemlos singen. Ne? Typischerweise haben wir da so eine Intensität von 60 bis 70% der maximalen Herzfrequenz oder eine Belastung knapp unter der ersten ventilatorischen Schwelle. Das heißt also, hier gibt es große Unterschiede. Was passiert in dieser Zone? Hier werden vor allem unsere Mitochondrien aktiviert. Und die Mitochondrien sind ja die Kraftwerke der Zellen. Sie produzieren die Energie, mit der unser Körper am liebsten arbeitet, ATP. Mit zunehmendem Alter nimmt die Leistungsfähigkeit ab. Und Training kann diesen Prozess jedoch noch mehr verlangsamen. Das heißt, ich kann mir das so vorstellen, jede Körperzelle kann ich mir wie so ein Haus vorstellen. Die Mitochondrien sind die Heizungen und je besser die Heizungen funktionieren, desto mehr Energie steht im gesamten Haus zur Verfügung. Und Zone 2 ist der Wartungsdienst für diese Heizungen. Hier gibt es zahlreiche Arbeiten, die zeigen, dass regelmäßiges, moderates Ausdauertraining die mitochondriale Funktion verbessert und damit die aerobe Leistungsfähigkeit unterstützt. Verbessern der mitochondrialen Anpassungen gelten als ein zentraler Mechanismus, über den Ausdauertraining gesundheitsfördernd wirkt. Oft werde ich gefragt, soll ich lieber Intervalltraining machen? Die Antwort lautet ja, aber mit Bedacht, weil hochintensives Intervalltraining kann die maximale Sauerstoffaufnahme verbessern, kann die Insulinsensitivität steigern, kann Zeit sparen und kann Herz-Kreislauf-Gesundheit fördern. Für Einsteigerinnen oder Frauen mit Vorerkrankung sollte es jedoch individuell angepasst, gegebenenfalls ärztlich abgeklärt werden. Die beste Kombination lautet häufig 2 bis 3 Krafttrainingseinheit, 2 Ausdauereinheiten, täglich Bewegung, gelegentlich ein Intervalltraining. Nicht entweder oder, sondern beides. Und bei der Ernährung, ja, das ist ein riesengroßes Thema, denn Ernährung ist der Bauplan. Ernährung liefert die Baustoffe und ohne Baustoffe kann kein Haus entstehen. Wir haben schon gehört, Protein ist ein wichtiger Stoff, den wir brauchen. Das heißt also, für den Muskelaufbau, um Enzyme zu bilden, um Hormone aufzubauen, um Mitochondrien zu bauen, um das Immunsystem zu verbessern. Da ist 1,2 bis 1,6 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht die aktuelle Empfehlung. Das sollte über mehrere Mahlzeiten, am besten über 3, 4 proteinreiche Mahlzeiten über den Tag verteilt werden, abhängig vom Körpergewicht und vom Alter. Kreatin, eins der am besten untersuchten Supplements. Kaum ein Nahrungsmittel wurde wirklich so intensiv untersucht wie Kreatin. Viele denken dabei direkt an Bodybuilder. Dabei profitieren gerade Frauen nach der Menopause davon, weil Studien zeigen Vorteile hinsichtlich von Muskelkraft, fettfreier Masse, Trainingsleistung, möglicherweise auch der Knochengesundheit und der kognitiven Funktion. Das heißt auch wichtig für das Gehirn. Hier gibt es neuere Studien, die darauf hindeuten, aber da muss man noch ein bisschen abwarten, was da noch mehr rüberkommt. Die übliche Erhaltungsdosis liegt etwa von 3 bis 5 Gramm Kreatinmonohydrat täglich. Vitamin D und Kalzium habe ich schon erwähnt. Und Omega-3-Fettsäuren, wie gesagt, können Entzündungsprozesse positiv beeinflussen, die Herzgesundheit unterstützen, möglicherweise die Muskelregeneration fördern. Und die Studienlage speziell für die Wechseljahre entwickelt sich weiter und zeigt insgesamt positive Tendenzen. Dann, wie gesagt, Schlaf, das anabolste Hormon unseres Körpers, haben wir schon drüber gesprochen. Und wir können uns das so vorstellen, der Körper ist wie eine Baustelle. Tagsüber wird das Material angeliefert, nachts kommen die Handwerker. Wenn diese nie arbeiten dürfen, bleibt die Baustelle unvollendet. Deshalb schlafen, genau deshalb schlafen wir nicht, weil wir müde sind, sondern weil der Körper sich reparieren muss. Das ist ein Gegenspieler des Trainings. Deswegen sollte man auch immer darauf achten, Stress zu reduzieren. Das heißt also auch hier kann man sehr viel mit Yoga, mit Tai Chi, mit Pilates, kann man also sehr viel machen, um Stress zu regulieren. Wir sind jetzt durch. Ich habe eine Stunde, habe ich da jetzt schon drüber. Es gibt noch viele Sachen, die man hier über Müden und so weiter erzählen könnte. Aber ich würde jetzt sagen, für heute reicht das. Wir haben viel durchgenommen. Ich schätze, ihr werdet euch den Podcast zwei, dreimal anhören müssen, damit ihr dementsprechend auch euch darauf, wie gesagt, immer wieder nachhören könnt. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr heute dabei wart. Ich hoffe, ihr konntet viele neue Erkenntnisse, Motivation, konkrete Ideen für den Alltag mitnehmen. Wenn euch ja aus diesem Webinar nur eine einzige Botschaft, wenn ihr die mitnehmen wollt, ne, dann Wechseljahre bedeuten nicht, dass euer Körper weniger leistungsfähig werden muss. Es bedeutet, dass der Körper mehr Aufmerksamkeit verdient. Jede Trainingseinheit ist ein Zeichen der Wertschätzung für sich selbst und eine Investition in die Gesundheit. Bleibt neugierig, bleibt in Bewegung und gebt eurem Körper regelmäßig einen Grund, stark zu bleiben. Wenn euch dieses Webinar gefallen hat und ihr mehr über Training, Ernährung, Prävention und die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse rund um Gesundheit erfahren wollt, dann abonniert gern unseren Podcast Fit und Fundiert von Primetime Fitness. Dort greifen wir regelmäßig auf aktuelle Themen, sprechen über neue Studien, räumen mit Gesundheitsmythen auf und geben euch viele praktische Tipps für euren Alltag, die ihr direkt umsetzen könnt. Denn Wissen verändert noch nichts, erst die Umsetzung macht den Unterschied. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund und stark und in Bewegung.